Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Eine lebendige Demokratie kann es nur geben, wo sich Menschen der Gemeinschaft zugehörig fühlen. Der Satz, der ist ja vorhin gefallen, hier in unserer Denkfabrik zur wehrhaften Demokratie. Das Problem ist natürlich, dass diese Gemeinschaft gehörig nerven kann. Dass die anderen mit ihren Ansichten und Meinungen und Behaupten manchmal wirklich nur schwer zu ertragen sind. Das geht denen natürlich umgekehrt mit uns genauso, aber diese Erkenntnis macht das ja auch nicht einfacher. Demokratie als Zumutung. Darüber hat Sophie Schönberger einen Essay geschrieben. Sophie Schönberger ist Juristin und Professorin unter anderem für öffentliches Recht an der Uni Düsseldorf. Und dort in Düsseldorf spreche ich mit ihr. Guten Tag, Frau Schönberger.
Hallo, Herr Rapansel.
Ja, Zumutung Demokratie, so heißt ihr Essay. Und Sie gehen aber auf den ersten Seiten gleich noch weiter. Und Sie zitieren da Jean-Paul Sartre mit dem Satz, die Hölle, das sind die anderen. Und das gilt ja vielleicht besonders in der Demokratie, weil die anderen in der Demokratie eben genauso berechtigte Anliegen haben wie wir selbst. In welchem demokratischen Streit haben Sie das letzte Mal so gedacht, bah, was für eine Zumutung, das ist echt die Hölle?
Ach, ehrlich gesagt, geht mir das ganz oft so, dass ich denke, das ist eine Zumutung, die Meinung gefällt mir nicht, das ist überhaupt nicht reflektiert genug. Aber das muss man halt aushalten. Also da muss man sich eben auch mal zurücknehmen und sagen, okay, es dreht sich nicht alles nur um mich und damit muss ich leben.
Ja, und da geht es ja nicht nur darum, dass wir die Fremden oder die Mehrheitsentscheidungen akzeptieren, sondern auch überhaupt nur ertragen, mit diesen Meinungen konfrontiert zu werden. Und das empfinden wir als Hölle, als Zumutung, schreiben Sie. Ist das wirklich so Ihr Eindruck? Sind wir so intolerant und dünnhäutig vielleicht geworden?
Also das klingt jetzt so negativ. Man könnte es positiv fassen und sagen, naja, es ist halt die Kehrseite einer Gesellschaft, in der wir leben, in der das Individuum mehr und mehr Raum bekommt, in der einfach Individualisierung überhaupt erst zu einem großen Teil möglich geworden ist, in dem wir immer weniger Zwängen ausgesetzt sind, in dem wir uns immer weniger mit anderen arrangieren müssen. Das fängt ja schon dabei an, dass wir viel mehr Wohnraum für uns haben, dass wir viel öfter allein leben können, dass wir uns nicht in engen Wohnungen, in Mehrgenerationen-Konstellationen zusammenraufen müssen, wie das zum Beispiel unmittelbar nach dem Krieg ja der Fall war. Aber dadurch entwöhnt man sich natürlich auch der Zumutung, die der andere immer darstellt und auch der entsprechenden Rücksichtnahme. Insofern ist das eine zweiseitige Geschichte.
Sie schreiben ja auch, Demokratie ist kein individuelles Selbstverwirklichungsprojekt. Das heißt, steht die liberale Gesellschaft paradoxerweise im Konflikt mit ausgerechnet der Demokratie, aus der heraus überhaupt erst möglich wird?
In der Tat, also Demokratie wird hier bei uns sehr stark immer als dieses große demokratische Freiheitsversprechen erzählt. Und das ist natürlich ein tolles Verkaufsargument und das erreicht die Leute im besten Fall. Und das ist immer das Argument auch gewesen, warum Demokratie funktioniert, warum Demokratie trotz aller Defizite die überlegene Staats- und Regierungsform ist. Aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Das ist sozusagen der schöne Teil. Der anstrengende Teil ist der, dass es eben nicht nur um die individuelle Freiheit geht, sondern am Ende wir in einer Gemeinschaft eingebettet sind und da muss man den anderen aushalten. Und in der Demokratie muss man ihn nicht nur irgendwie aushalten, man muss ihn auch als gleich aushalten und seiner Meinung genauso viel Raum wie der eigenen geben, auch wenn man die Meinung für völlig unausgegoren, blöd, unüberlegt oder unzumutbar hält.
Wie wir das vielleicht ein bisschen besser hinkriegen mit dieser Gemeinschaft, da kommen wir gleich noch drauf. Mich interessiert noch kurz diese historische Perspektive. Dass es vielleicht früher, könnte ich mir vorstellen, so war, dass diese Konflikte nicht ganz so groß waren mit der Merkwürdigkeit der anderen, weil es einen viel größeren sozialen Druck gab. Das heißt, die Mehrheit empfindet das vielleicht so, dass das zunimmt, dass das eine Zumutung ist. Aber für die Minderheit ist es eine Befreiung. Würden Sie das ähnlich sehen?
In der Tat, also das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt. Also wir kommen ja aus einer Gesellschaft, in der natürlich die Individualisierungsspielräume deutlich kleiner waren, in der der Konformitätsdruck größer war oder auch Konformität vielleicht stärker als was Positives gesehen wurde, als das heute der Fall ist. In der man sich viel stärker, als das heute der Fall ist, über Gruppenzugehörigkeiten definiert hat. Und das ist etwas, was natürlich das Aushalten des anderen einfacher gemacht hat. Vor allen Dingen, wenn man eben zu der Gruppe gehört hat, die im Wesentlichen die Geschicke bestimmt hat. Das heißt, wir hatten natürlich auch historisch oder auch in der jüngeren Vergangenheit immer stärker marginalisierte Gruppen, die eben sich nicht durchsetzen konnten, die immer aushalten mussten, dass sie im Zweifelsfalle in der Minderheiten sind, dass andere über sie bestimmen. Aber auch da wurde das in gewisser Weise vielleicht stärker abgefedert durch diese Gruppenzugehörigkeit und dieses sich einrichten in der Marginalisierung. Das meine ich jetzt ganz neutral. Und das sind Dinge, die ausbrechen. Insofern ist natürlich das demokratische demokratische Freiheitsversprechen und auch das Individualisierungsversprechen eine große Chance, eine große Möglichkeit, gerade auch für sonst unterrepräsentierte, marginalisierte Gruppen. Aber es ist eben auch schwieriger und anspruchsvoller geworden, die Demokratie dabei am Laufen zu halten.
Dann kommen wir jetzt mal auf dieses gemeinsame Wir, auf dieses Kollektiv, um vielleicht diesen leicht angestaubten Begriff zu benutzen, wie wir den hinbekommen, weil das ist ja schon auch schwierig. In der Demokratie müssen wir darüber diskutieren, wer gehört denn zu diesem Wir dazu? Jetzt haben Sie gerade von den marginalisierten Gruppen gesprochen, da würden wir natürlich heute den Anspruch haben, dass die auch dazu gehören. Gleichzeitig leben wir in einer Zeit, Sie haben viele Beispiele anhand der AfD in Ihrem Buch, in der dieses kollektive Wir eher als was Ausschließendes definiert wird. Sie schreiben an einer Stelle, dieses Wir, das die AfD formuliert, sei eigentlich eine Selbsterhöhung, letztlich ein Plural des Ich. Können Sie das erklären?
Also das ist tatsächlich was, was die viele Formen des Populismus, die wir heute beobachten, ausmacht. Man interpretiert das ja häufig als so eine Überhöhung der Gemeinschaft, der Volksgemeinschaft möglicherweise, der nationalen Gemeinschaft. Aber meiner Meinung nach steckt da einfach eine sehr große, letztlich Übersteigerung unserer starken Individualisierung in der Gesellschaft drin, weil man die Unterscheidung zwischen dazugehörig und nicht dazugehörig zu dem Volk gehören, wie der Begriff hier von den Populisten häufig benutzt wird, am Ende dann sehr stark davon abhängig gemacht wird, ob der andere der eigenen Meinung ist oder nicht. Das heißt, dazugehörend, richtig, auf der richtigen Seite, dem Volk zugehörend, ist dann der, der meiner Meinung ist. Und alle anderen sind halt irgendwie falsch, sind irgendwie linksgrün versifft, sind woke, sind wie auch immer irgendwie jedenfalls nicht das echte, das richtige und das wahre Volk. Und das ist eine sehr effektive Möglichkeit, um sich der Zumutung zu entledigen, andere Meinungen, andere Menschen, andere Ansichten, andere Lebensweisen auszuhalten.
Zum Wir gehört nur, wer genauso ist wie ich. Das ist auch so ein böser Satz, den ich bei Ihnen lese. Das heißt aber, es geht da nicht nur um Meinungen, es geht auch um die Art und Weise, wie wir leben. Da wird eigentlich aus diesem politischen Problem ein soziales Problem?
Das hängt sehr eng zusammen. Also man kann das Soziale und das Politische meiner Meinung nach nicht voneinander trennen, weil das Politische erstmal ein soziales Miteinander voraussetzt, auf dem ich dann die politische Gemeinschaft aufbauen kann. Deswegen muss man eben nicht nur meiner Meinung nach über wirklich die anspruchsvolle demokratische Gemeinschaft reden. Das ist schwierig genug bei der Frage, wer gehört dazu, wer darf wählen, wer wird eingebürgert, wer wird nicht eingebürgert, sondern darunter ist noch eine Ebene, die meiner Meinung nach auch im Hinblick auf die Demokratiepolitik zu sehr aus dem Blick geraten ist, nämlich die Frage, wie begegnen wir uns überhaupt und in welcher Form begreifen wir uns auch als soziale Gemeinschaft auf einer ganz elementaren menschlichen Ebene.
Das gefällt mir gut an Ihrem Essay, dass Sie am Ende nicht nur übers Miteinander regieren und das Miteinander reden schreiben, sondern über das Miteinander leben. Also das fand ich einen spannenden Gedanken, den ich bis dahin noch nicht hatte, dass öffentliche Parks, Freibäder, Sie nennen auch die Trinkhallen im Ruhrgebiet, echt wichtig sind für das Gelingen der Demokratie.
Das sind eben Orte, an denen man sich ganz niedrigschwellig begegnet und an denen man mit Menschen konfrontiert ist, die man sonst vielleicht im Alltag nicht zu seinem Freundeskreis, zu seinem beruflichen Umfeld oder sonst zu einem näheren Umkreis gehört. Aber genau da setzt ja Demokratie an, dass ich sehe, okay, es gibt diese Menschen, die sind genauso da wie ich und sie haben genau dieselbe Stimme und genau dieselbe Berechtigung mitzumachen in der Demokratie. Und weil wir gerade tatsächlich diese Begegnungsorte häufig nicht mehr haben, weil wir sehr in speziellen Universen alle unterwegs sind, ist es umso wichtiger, dieses Bewusstsein wirklich ganz, ganz plastisch zu schaffen, dass die anderen Menschen genauso da sind wie ich und ich mit ihnen in einer Gemeinschaft lebe.
Folgt daraus eine politische Forderung, nicht im Namen der Demokratiestärkung ausschließlich Bildungsprojekte zu fördern, sondern zum Beispiel die Trinkhalle um die Ecke?
In der Tat, also die Trinkhallenkultur im Ruhrgebiet ist jüngst auch ausgezeichnet worden hier in NRW als immaterielles Kulturerbe. Und ich finde, das ist ein guter Weg und ein Schritt in die richtige Richtung, damit man das stärker in den Blick nimmt. Nicht um die Bildungsarbeit sein zu lassen, aber klassische Bildungsarbeit ist eben nur ein kleiner Baustein in der Demokratiepolitik und Räume des Wahrnehmens und des Begegnens zu schaffen, sollte meiner Meinung nach stärker noch in die Demokratiepolitik integriert werden.
Das sagt Sophie Schönberger hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über ihren Essay Zumutung Demokratie. Der ist im Beck Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Frau Schönberger, haben Sie vielen Dank.
Ich danke Ihnen auch.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.